Also wir sind bei 42.000 Mitgliedern. Davon, man kann jetzt ja hochrechnen, wir gehen auch eben von ungefähr 280.000 Menschen mit multipler Sklerose aus. Wir sehen, das ist schon ein bedeutender Anteil. Und wir sehen auch, dass wir, man kann sagen, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten repräsentiert sind.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Herrn Herbert Temmes, dem DMSG-Geschäftsführer. Ich spreche mit ihm heute natürlich zum Thema DMSG, Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Roche Nervennahrung Podcasts, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Matthias Meurer aus Würzburg und ich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Herr Herbert Temmes, der Bundesgeschäftsführer der DMSG. Hallo, Herr Temmes. Ich freue mich, dass wir heute die Chance haben, mit Ihnen gemeinsam über die DMSG und Ihre Arbeit zu sprechen. Und vielleicht steigen wir direkt ein und Sie sagen uns, was die DMSG sozusagen vertritt oder für was die DMSG steht und was sozusagen so ein bisschen Ihr Mission Statement ist.
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Meuth, für die Einladung und die Gelegenheit, heute natürlich miteinander zu sprechen. Und ja, ich kann die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft gerne vorstellen, denn sie ist sicherlich nicht jedem und allen sehr so vertraut. Wir sind ja insgesamt jetzt schon über 70 Jahre alt und der Bundesverband hat im vergangenen Jahr 70 Jahre gefeiert. Aber es ist sicherlich wichtig zu wissen, dass es außer dem DMSG-Bundesverband auch 16 Landesverbände gibt. Also das heißt, in jedem Bundesland in Deutschland eben einen Landesverband. Und darunter oder angehörig zu den Landesverbänden gibt es eben Selbsthilfegruppen. In manchen Landesverbänden, insbesondere den großen Flächenländern, gibt es auch noch regionale Beratungsstellen. Also insbesondere in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen gibt es eben auch noch man könnte auch Bezirksberatungsstellen oder Außenstellen geben. Diese Außenstellen gehören selbstverständlich zu den Landesverbänden hinzu und dort finden Sie Berater, Beraterinnen, die bei den Anliegen, die Menschen mit Multipler Sklerose oder auch ihre Angehörigen haben, dann zur Verfügung stehen und sie natürlich selbstverständlich dort auch beraten. Was ich aber eben auch gesagt habe, es gibt eben rund 750 Selbsthilfegruppen deutschlandweit. Das sind sozusagen unsere ganz dann vor Ort Kontakte, Menschen, die selbst an MS erkrankt sind, auch Angehörige, die sich in Selbsthilfegruppen vor Ort treffen, meistens einmal im Monat, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig auch zu unterstützen, Hilfe zu geben. Auch das sozusagen eine ganz niedrigschwellige Möglichkeit, mit der DMSG in Kontakt zu kommen.
Sie haben es ja erwähnt, wenn man die ganzen Ebenen durchdekliniert, das ist ja, ich hätte fast gesagt, ein riesiger Laden. Ja? Also ich meine das überhaupt nicht despektierlich. Und ich kenne Sie aber, dass Sie auch Veranstaltungen organisieren. Wo würden Sie denn sagen, wo so die Hauptsäulen Ihrer Arbeit neben den Selbsthilfegruppen noch sind?
Ja, insgesamt sagen wir haben vier verschiedene Säulen unserer Arbeit. Das eine ist eben die Selbsthilfearbeit, wie ich sie gerade schon genannt habe, Menschen, die sich in Selbsthilfegruppen engagieren, darüber hinaus aber auch Peer-Berater, Betroffenenberater, Menschen, die selbst aufgrund ihrer langjährigen oder ihrer Erfahrung im Bereich mit der MS dazu bereit sind, aber auch von uns geschult werden, darüber zu informieren. Das ist so dann der eine Bereich. Der zweite, den habe ich auch so kurz skizziert, das ist diese Beratungsarbeit. Das heißt, wir haben professionell hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Landesverbänden, die für ganz konkrete Fragestellungen von Menschen mit MS und ihren Angehörigen zur Verfügung stehen. Also einfache Dinge wie stelle ich einen Antrag auf Schwerbehinderung? Ich möchte einen Pflegeantrag oder einen Antrag auf eine Pflegeleistung stellen. Ich habe eine Ablehnung eines Hilfsmittels durch die gesetzliche Krankenversicherung erhalten. Was kann ich tun? Bis hin zu sehr komplexen Fragen, wenn es um Rehabilitationsleistungen geht, Renten, Antragstellungen und Ähnliches. Also das ist alles der Bereich der Beratung. Und dann haben wir eine ganze Menge Services, die Sie ja auch angesprochen haben. Das heißt, die Landesverbände in erster Linie bieten Seminare, Workshops, Veranstaltungen vor Ort, übergreifend oder auch mittlerweile natürlich insbesondere seit der Pandemie auch online, in dem über die verschiedensten Themen zur multiplen Sklerose gemeinsam mit Experten informiert wird. Sie haben sicherlich auch schon mit dem DMSG-Landesverband Nordrhein-Westfalen Veranstaltungen gemacht, in dem es um MS-spezifische Themen geht, Therapiefragen, was ist in der Pipeline, was kommt, was ist gerade aktuell, wie sieht das, was sozusagen für welche Personenkreise ist das geeignet, aber auch darüber hinaus rechtliche Fragestellungen oder auch ganz konkrete therapeutische, psychotherapeutische Fragestellungen, die in solchen Veranstaltungen beantwortet werden, über die wir informieren. Workshops sind dann eher schon nochmal, die werden auch angeboten, ja, so wirklich konkret, wie funktioniert etwas dann in der Praxis. Manchmal kann das therapeutische Workshops sein, so mit sich in Entspannungsfragen, Bewegung, Lifestyle, wie kann ich das sozusagen alles in meinem Leben einbauen, was für mich mit meiner MS hilfreich wäre.
Super, also ein breites Angebot und ehrlicherweise auch eins, was geschätzt wird, weil ja gerade die Kolleginnen und Kollegen, was, ich sage jetzt mal so, sozialmedizinische Themen betrifft, auch, also ich sage das auch von mir selbst, überhaupt nicht gut bewandert sind. Insofern ist das sicher eine große Hilfe für die Patientinnen und Patienten. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind schon 70 Jahre alt als Organisation, Sie sind jetzt sehr breit und vielschichtig aufgestellt. Könnten Sie uns mal so einen Einblick geben, wie das dann losgegangen ist vor 70 Jahren? Ist da jetzt einer aufgestanden, hat gesagt, wir müssen was tun und wer war das, falls man sich noch dran erinnern kann?
Ja, tatsächlich ist die Vorgeschichte oder die ganz frühe Geschichte einigermaßen dokumentiert. Es waren nicht Menschen mit multipler Sklerose oder Angehörige, sondern es waren tatsächlich Menschen aus dem Gesundheitsumfeld, das heißt Krankenschwestern, Ärzte und Sozialarbeiter, die gesagt haben, das war ja die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, 1952, 53 ist der Verein gegründet worden, aber das hatte natürlich einen gewissen Vorlauf, dass sie gesagt haben, da ist ein Personenkreis, der braucht andere Unterstützung. In dem damaligen Gesundheitssystem gab es natürlich nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Und vor allem waren natürlich auch nicht die Informationsmöglichkeiten so wie heute gegeben. Und diese Personen haben sich im hessischen Raum zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen etwas tun, um Menschen mit multipler Sklerose zu helfen. Es gab ja auch fast doch keine Therapien, das wissen Sie ja noch besser als ich. Und das Ziel war, erst einmal Menschen zusammenzuschließen, damit sie die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und damit man gemeinsam es schafft, die Sozialmedizin zu verbessern, die sozialmedizinische Situation, überhaupt über Rehabilitationsangebote nachzudenken, Hilfsmittel irgendwie zu den Menschen zu schaffen, weil das natürlich alles nach dem Krieg und diesen frühen 50er Jahren total schwierig war. Die erste Vorsitzende, Frau Käthe Wilbrand, ist namentlich heute auch immer noch zu finden, war auch sehr aktiv, hat zwei sehr große Schriften verfasst zur Situation der Menschen mit multipler Sklerose und warum die in der Gesellschaft wenig gesehen werden, beziehungsweise wie sich die Situation auch verbessern lassen sollte. Vor allem natürlich sozialarbeiterische Unterstützung, Beratungsangebote, dann die Selbsthilfe war auch damals schon ein großes Thema. Und das Interessante jetzt aus meiner Perspektive ist, wenn Sie da reinschauen, haben Sie den Eindruck, vieles von dem ist auch heute noch gültig.
Trotzdem hat sich natürlich, Sie haben es angesprochen, die Situation verändert. Wir lesen jedes Jahr, dass noch mehr Menschen betroffen sind. Jetzt gibt es Zahlen 290.000 Patientinnen und Patienten in Deutschland. Die Anzahl der Möglichkeiten, wenn es zum Thema gegebenenfalls auch Therapieberatung oder Aufklärung geht, sind größer geworden. Wie können Sie da strukturell reagieren? Ich höre überall, es fehlt an allen Ecken und Enden, nicht bei Ihnen, sondern im Land allgemein Fachkräfte, Leute, die sich engagieren wollen. Spüren Sie das auch oder ist da so viel ehrenamtliche Tätigkeit und unterstützt dann auch wieder natürlich mit den Strukturen, dass Sie das gut auffangen können? Oder hecheln Sie so ein bisschen diesen Patientenzahlen hinterher?
Und ich würde sagen, es ist natürlich in gewissermaßen beides, weil wir sehen natürlich den Druck, der im Gesundheitssystem da ist. Wir sehen den Druck, der auch im Pflegebereich da ist. Und gerade dann Menschen, die auf eine ambulante pflegerische Versorgung angewiesen sind, haben es natürlich sehr schwer, einen ambulanten Pflegedienst zu finden, der regelmäßig kommt, der sie unterstützt. Das ist natürlich, wenn man über eine Langzeitpflege zu Hause durch Angehörige nachdenkt, auch immer etwas, was wir auch dringend mitempfehlen, wo wir sagen, über längere Jahre durch pflegende Angehörige, das ist sicherlich das, was wir jedem sozusagen in so einer Situation wünschen. Aber pflegende Angehörige brauchen auch Entlastung, sonst gehen sie ja auch irgendwann in die Knie. Und das ist auch das, was wir natürlich häufig erfahren. Also da sehen wir sehr massiv, dass sich die Situation doch bedeutend verändert, verschlechtert hat, einfach aufgrund des Personalmangels. Aber wir haben natürlich auch die Rückmeldungen aus den Kliniken, aus den Reha-Zentren, aus den Reha-Bereichen, dass es schwieriger wird, auch aus dem therapeutischen Bereich. Man muss jetzt nur an Physiotherapie und Ergotherapie denken. Es ist schwierig heute adäquat seine Physiotherapie und Ergotherapie auch zu finden. Erst recht natürlich dann auch vielleicht jemand, der Erfahrung im neurologischen Bereich hat. Also wir versuchen das zu koordinieren, Menschen zu unterstützen, und viele von unseren Mitarbeitern rufen natürlich dann auch wirklich unterstützend an, und wir haben natürlich ein großes Netzwerk und wissen auch schon mal noch mal mehr Adressen, als es der Einzelne vor Ort kann. Aber den Druck merken wir, und wir geben das natürlich weiter. Das ist sozusagen die nächste Säule, die ich noch erwähnen kann zu unserer Arbeit. Das, was wir unter Interessenvertretung, man könnte es aber auch landläufig Lobbying nennen, tun, nämlich auf allen Ebenen dafür zu kämpfen, dass die Versorgung besser bleibt. Ich muss ehrlich sagen, wir, glaube ich, müssen dafür kämpfen, dass sie so bleibt, also dass der Status erhalten bleibt, dass mit besser werden. Sehen wir sicherlich in manchen Punkten, aber vor allem in diesen Versorgungsbereichen brauchen wir eigentlich im Moment eigentlich den Erhalt des Statuses.
Ja, ich kann das nur, kann das natürlich nur unterstützen. Ich habe hier relativ viel Kontakt zum Landesverband, und ich finde auch diese Filterfunktion, die sie teilweise übernehmen, dass sie in der Beratung sagen, das ist eine so spezielle Fragestellung, gehen Sie mal zu dem oder dem Zentrum, die kennen sich da ganz besonders aus. Das hilft ja, wenn man im Prinzip so eine Art Vorfilter hat, wo man weiß, wenn der Patient jetzt dringend einen Termin braucht, dann gibt es auch eine ganz konkrete Fragestellung, und das muss auch jetzt passieren. Also ich finde, da ist diese vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Ihnen und dann auch den einzelnen Ärztinnen und Ärzten total geschätzt. Ich habe Sie ganz am Anfang ganz vergessen zu fragen, wie viele Mitglieder Sie haben. Ich glaube, das ist auch nochmal eine relevante und beeindruckende Zahl.
Ja, also wir sind bei 42.000 Mitgliedern. Davon, man kann jetzt ja hochrechnen, wir gehen auch eben von ungefähr 280.000 Menschen mit Multipler Sklerose aus. Wir sehen, das ist schon ein bedeutender Anteil. Und wir sehen auch, dass wir, man kann sagen, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten repräsentiert sind. Also finden bei uns jeden sozusagen wieder.
Ich meine, 42.000, das spricht ja auch für sich. Wenn jetzt Leute, die uns zuhören im Podcast, sagen, ich will noch mal mehr Kontakt oder will mich noch weiter informieren, wie würden die das am besten machen? Also haben Sie nächstes Jahr irgendeine coole Veranstaltung, wo man sagt, da würden Sie sich freuen, wenn Leute teilnehmen? Oder wie könnte man da besser in Kontakt kommen, um auch diese Ressource, die Sie da anbieten, auch, sagen wir mal, nutzen zu können?
Ja, heute, das muss man natürlich sagen, jeder schaut ins Internet, und wenn er DMSG eingibt, wird selbstverständlich auf der Webseite der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft landen. In Baden-Württemberg, das darf ich hier ja auch sagen, ist die DMSG, hat einen anderen Namen, die heißt dann nämlich Amsel, wie der bekannte Vogel, weil sie Aktion Multiple Sklerose erkrankt im Land Baden-Württemberg. So wurden sie gegründet, und die haben ihren Namen natürlich zu Recht auch noch behalten. Also da finden Sie ein riesiges Angebot, und da finden Sie aber auch die Kontaktdaten. Selbstverständlich kann man auch in seiner Region mal schauen. Die Beratungsstellen, die ich eben erwähnt habe, sind ja auch meistens gut bekannt, und immer wieder werden sie veröffentlicht. Und was die Veranstaltungen angeht, da lohnt es sich auch immer sozusagen einfach den Newsletter zu abonnieren des Landesverbandes oder des Bundesverbandes, weil man dann wirklich die Fülle sieht und dass die Seminar- und Veranstaltungsprogramme der einzelnen DMSG-Landesverbände bieten sicherlich für jeden etwas, also von den reinen Informationsveranstaltungen bis hin tatsächlich zu ganz gezielten Maßnahmen in diesen Seminaren und Workshops, sodass ich denke, da haben wir ein riesiges Portfolio, das auch groß, also wirklich die Breite der Interessen auch abdecken kann.
Finde ich super. Man muss auch sagen, die Homepage ist auch so aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Also man kommt von allen. Ich glaube, dass die Patientinnen und Patienten sich da wohlfühlen. Und aber auch genauso gut findet man die Veranstaltung ja nochmal sortiert nach Themen und so weiter. Also ich glaube, wer da Lust hat, teilzunehmen und mitzumachen, der hat alle Möglichkeiten. Ich würde Sie gerne noch fragen, was Ihre Wünsche für die Zukunft sind. Das ist eine schwere Frage, aber ich fand jetzt irgendwie in der Vorweihnachtszeit und zum Jahreswechsel ist die Frage vielleicht erlaubt.
Ja, für die nahe Zukunft, glaube ich, wir wissen ja alle, die Bundestagswahl 2025 steht vor der Tür. Also ich wünsche mir da eben jetzt mit Blick auf die Menschen mit MS und Angehörigen, also einfach eine neue Regierung, die die Dinge auch wieder anpackt. Wir haben ganz viel im Bereich Gesundheit und Soziales, was wirklich zu lösen ist. Wir haben nicht nur Finanzfragen, sondern wir haben wirklich strukturelle Fragen. Wir haben es ja eben schon mal einfach Personalmangel gesagt, aber es ist natürlich auch Erreichbarkeit ist im Gesundheitssystem ein großes Thema. Wir brauchen Zugang ohne lange Wartezeiten zu den Fachärzten und Ärzten. Und wir brauchen, glaube ich, für die Menschen, die eine chronische Krankheit haben, und das ist ja nicht nur bei MS so, einfach eine Sicherheit, dass sie wirklich sich aufgehoben fühlen und wissen, dieses Gesundheitssystem ist auch für sie da. Und ich glaube, das ist etwas, was als ein großer Wunsch jetzt von mir sozusagen an die Politik ist, dass wir da nochmal sozusagen den Blick dahin richten, sagen, ja, das Gesundheitssystem soll die Menschen eben auch abholen und soll ihnen auch einen Weg geben und sie eben möglichst gut durch diese ganzen schwierigen Fragen auch geleiten. Mit etwas längerer Perspektive hoffe ich, dass wir auch, was das Arbeiten von Menschen, nicht nur mit MS, sondern mit chronischen Krankheiten auch besser regeln können. Also wir haben leider doch zu viele Menschen, die mit chronischen Krankheiten doch früh berentet werden, nach wie vor. Das ist auch ein Thema bei MS, insbesondere bei Frauen. Und das wäre sicherlich für alle, insbesondere auch mit Blick auf finanzielle und soziale Sicherung im Alter, ein sehr bedeutendes Thema. Und letztlich mit Blick auf die MS insgesamt hoffe ich einfach, dass die Forschung weitergeht und dass wir da die guten Ansätze, die wir eben sehen, auch wirklich weiterverfolgen können und letztlich auch nochmal, also die Hoffnung einfach haben können für Menschen mit MS, dass es da weiter gute Lösungen gibt und dass sie sozusagen vor allem jetzt auch für diejenigen, die eine schon fortgeschrittenere Erkrankung haben, doch auch etwas angeboten bekommen, dass ihre sozusagen MS zum Stillstand kommen kann oder wenigstens, ja, also dass sie wirklich sehen, dass es auch für sie eine Lösung gibt.
Ja, und da engagieren Sie sich ja auch wiederum, indem Sie auch Projekte von der DMSG aus fördern, was für uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich auch immer eine tolle Möglichkeit ist, auch mal sogar Projekte zu machen, die vielleicht nicht so Mainstream sind. Man hat ja heute bei vielen Fördereinrichtungen, auch Deutsche Forschungsgemeinschaft und so weiter, auch den Eindruck, dass ja bestimmte Forschungsrichtungen einfach populärer sind, mehr gesehen werden. Und ich finde, Sie haben ja auch immer mal Ausschreibungen, die mal so Teilaspekte betrachten, die sonst gar nicht so im Fokus stehen. Ja, sei es Fatigue als Thema. Wir hatten jetzt sogar mal einen Antrag, den Sie unterstützt haben, wo es um Schlafstörungen und so weiter ging. Den hätte man vielleicht jetzt bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gar nicht mit dem Fokus einreichen können und hat so mal die Möglichkeit, Dinge, die vielleicht zu einer unmittelbaren Verbesserung führen können, ja, oder zu einer unmittelbaren Beratung und die Leute fühlen sich danach besser, finde ich einfach einen tollen und relevanten Anteil ihrer Arbeit. Deswegen wollte ich auch mal sozusagen aus Sicht des Forschers lobend und mich bedankend das äußern. Jetzt könnten Sie vielleicht auch noch mal sagen, Sie haben ja auch eine Finanzierung, und ich weiß, wenn Menschen was tun wollen, gibt es auch die Möglichkeit, bei Ihnen eben sinnvoll beispielsweise was zu spenden. Könnten Sie da noch mal zum Finanzierungsansatz allgemein etwas sagen?
Ja, sehr gerne natürlich. Vielleicht noch ein Wort zur Forschungsförderung davor geschaltet, weil Sie das ja eben gerade erwähnt haben, nur um zu zeigen, wie eng verzahnt ja auch, und deswegen glaube ich auch, wie gut es ankommt, was Sie jetzt auch sozusagen gesagt haben. Denn es ist ja ein Zusammenspiel von ärztlichen Beirat und Bundesbeirat Multiple Sklerose erkrankter Menschen. Das heißt tatsächlich, die Menschen, die selbst betroffen sind, stimmen sich mit den Mitgliedern des ärztlichen Beirates ab und setzen die Themen dann. Also sie werden eben aus diesen Gesprächen und Diskussionen heraus gemeinsam gefunden. Und ich sage es jetzt mal so, wie es in den letzten 1, 2, 3 Jahren war. Der ärztliche Beirat folgt eher ein bisschen der Patienten oder der Stimme der Menschen, die selbst betroffen sind und sagen, ja, also wenn ihr das so als wirklich massiv wichtiges Thema sieht und das vorbringt, dann gehen wir selbstverständlich damit. Und so haben sich die Themen ja auch ergeben. Zu dem Bereich jetzt von Spenden, Erbschaften oder uns unterstützen. Das ist tatsächlich etwas, wir sind ganz wenig, erhalten wir öffentliche Mittel. Also wir haben Projektzuschüsse, wir erhalten Pauschalförderung der gesetzlichen Krankenversicherung, aber wir sind natürlich auf Spenden und auch auf Zuwendungen wie jetzt Vermächtnisse oder Erbschaften angewiesen, um unsere Arbeit wirklich auch dauerhaft sichern zu können. Einige der Landesverbände haben für ihre Beratungsarbeit noch laufende Zuschüsse aus den öffentlichen Haushalten, aber das ist über die letzten Jahre doch deutlich weniger geworden, und wir wissen, dass die Haushaltssituation von Bund und Ländern nicht besonders rosig an vielen Stellen ist, und wir erwarten leider auch, dass da Kürzungsmaßnahmen kommen werden, so dass wir sehen und auch natürlich sehr dafür werben, dass man uns mit Spenden oder auch tatsächlich nach dem Ableben mit Erbschaftszuwendungen dann unterstützen kann. Und wir sind da immer offen und bereit, Gespräche zu führen. Und wir machen natürlich Aktionen. Also jetzt eins noch zu, vielleicht das zu erwähnen, was auch ganz deutlich in Richtung der Forschungsförderung geht. Der Bundesverband macht seit 2 Jahren das May50K-Projekt, also ein Fitnessprogramm im Frühjahr, um sich selber fit zu machen. Aber es ist damit verbunden, dass man Geld einsammelt und dies zugunsten der Multiple-Sklerose-Forschungsförderung dann einsetzt. Und wir sagen, wir geben das zu 100% weiter, was selbstverständlich auch der Fall ist. Also es gibt Gelegenheit, etwas zu tun auf allen Ebenen.
Super. Herr Temmes, ich habe ganz viel gelernt heute im Gespräch nochmal, obwohl ich die DMSG auch vorher kannte, nicht zuletzt auch, wie der Name Amsel zustande gekommen ist. Da habe ich mir, bis Sie sagten, auch ehrlicherweise nie Gedanken zugemacht. Ich habe das immer als den Vogel interpretiert, habe aber jetzt eben heute gelernt, wo es herkommt. Ich fände als letzte und abschließende Frage noch ganz schön, wer ist denn der Mensch Herbert Temmes und warum hat der sich für die Arbeit mit der DMSG entschieden? Darf ich das fragen oder ist das zu privat?
Ja. Nein, das dürfen Sie selbstverständlich fragen. Also ich habe meine DMSG-Karriere tatsächlich als junger Zivildienstleistender gestartet. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 30 Jahre. Da bin ich, da wo ich herkomme, aus Saarbrücken, was auch kein Geheimnis ist, auf den Paritätischen Wohlfahrtsverband zugegangen und habe gefragt, habt ihr nicht eine Stelle für mich, wo ich sozusagen sinnvoll was tun kann? Und die haben mich auf die DMSG im Saarland verwiesen, weil es damals ein noch kleiner Verein war. Und seit über 30 Jahren bin ich mit der DMSG verbunden und ich habe viele, viele Menschen mit MS und auch Angehörige kennengelernt und ja, bin auf die eine oder andere Weise immer mit der DMSG verbunden gewesen, natürlich schon seit vielen Jahren auch hauptamtlich jetzt. Ja, und habe das nie bereut, was man ja daran sieht, dass ich das immer noch tue.
Super. Fand ich nochmal einen schönen Einblick. Also Überzeugungstäter seit langen Jahren sozusagen. Das ist sicher gut, weil man dann auch selbst hinter den Dingen steht. Ich glaube, das merkt man Ihnen auch an. Und insofern herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit mit der DMSG.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, lieber Professor Meuth.
Das war also eine weitere Episode des Podcasts Nervennahrung von Roche. Danke nochmal an Herrn Herbert Temmes von der DMSG. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Lassen Sie uns gerne, wenn möglich, eine positive Bewertung da. Wir sind dann in der nächsten Folge wieder da, dann mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.